der Schwäbischen Gardinen. Euer Podcast für die spektakulärsten Kriminalfälle der Region.
Es ist der Rosenmontag 2002. Ein junger Mann mit einer Totenkopfmaske auf dem Gesicht ermordet die 12 Jahre alte Vanessa Gilg aus Gersthofen. Und das Mädchen war ein reines Zufallsopfer. Der Fall löste bundesweit Entsetzen aus. Damit sage ich herzlich willkommen zu unserer Folge von Hinter Schwäbischen Gardinen. Mein Name ist Ina Marx, ich bin Gerichtsreporterin in Augsburg und mir gegenüber sitzt mein Kollege Holger Sabinski-Wolf, Leiter der Bayern-Redaktion unserer Zeitung und auch jahrelang Gerichtsreporter. Hallo Holger.
Guten Morgen Ina.
Kommen wir zu diesem schrecklichen Fall im Jahre 2002. Die Ermordung der 12-jährigen Vanessa Gilg aus Gersthofen ist einer der spektakulärsten Kriminalfälle in der Geschichte unserer Region. Ich glaube, das kann man so sagen. Und du warst ja damals oder warst vor einiger Zeit selbst in diesem Haus in Gersthofen, in dem dieses grauenhafte Verbrechen passiert ist. Was geht einem da durch den Kopf, wenn man da vor Ort sich befindet?
Es ist fürchterlich bedrückend. Ich saß da mit dem Vater Erich Gilg im Wohnzimmer. Und man weiß genau, dass vor einigen Jahren ein Stockwerk höher dieses wirklich grauenhafte Verbrechen begangen worden ist. Das geht einem die ganze Zeit nicht aus dem Kopf. Man versucht, diesen Gedanken zu verdrängen, sich auch davon zu lösen ein Stück weit. Aber es ist nicht machbar. Es sträubt sich natürlich auch alles in einem, sich das nochmal genauer in Erinnerung zu rufen. Aber es ist fast nicht machbar. Der Vater wohnt bis heute in diesem Haus, wo alles passiert ist. Ich sage es ganz ehrlich, ich könnte es nicht. Aber er sagt, dieses Haus habe auch so viele schöne Erinnerungen gespeichert mit der Familie, mit den Kindern. Und außerdem, so sagt Erich Gilg, habe er ja keinen Grund, vor irgendwas zu flüchten. Er hat ja nichts getan. So, er weigert sich dann ein Stück weit auch, dem nachzugeben. Er möchte nicht zulassen, dass der Täter ihm auch dieses noch nimmt, ja, dieses Heim, das Stück Heim. So. Was mich da wahnsinnig überrascht hat, auch bei dem Besuch, es gibt nirgendwo ein Foto von Vanessa. Und das begründet der Vater damit, dass sie heute ganz anders aussehe. Er hat eine Bleistiftzeichnung von ihr da stehen. Das ist das einzige Stück Erinnerung an seine Tochter, das man im Haus findet.
Es heißt ja immer, Angehörige gehen ganz unterschiedlich um mit solchen Schicksalsschlägen. Aber ja, auch für mich irgendwie unvorstellbar, dass man in diesem Haus weiter leben kann. Kommen wir mal zu dem 11. Februar 2002. Es ist die Faschingszeit, es ist der Rosenmontag. Was geschieht da in diesem Haus in Gersthofen?
Zunächst mal passiert gar nichts Schlimmes. Romana und Erich Gilg sind guter Stimmung. Sie wollen auf den Faschingsball gehen in der Gersthofer Stadthalle. Das hat so ein bisschen den Hintergrund. Sie haben sich 18 Jahre zuvor bei einem Rosenmontagsball kennengelernt. Deswegen ist es auch wichtig für sie, dass sie da hingehen, ein bisschen Spaß haben. Die Mutter von Vanessa hat zudem gerade eine Brustkrebserkrankung überstanden. Also es gab eigentlich allen Grund zu feiern für die beiden. Und deswegen sind sie hübsch verkleidet und bester Laune losgezogen in die Stadthalle Gersthofen. Die ist circa 6-7 Minuten Fußweg entfernt von dem Wohnhaus der Familie. Das Handy war eingeschaltet. Die beiden Kinder waren 12 und 10 Jahre alt. Alles war easy. Man hat sich gedacht, was soll schon passieren? Wenn irgendwas ist, dann kann man anrufen. Man ist ganz schnell da. Die Nachbarn sind zu Hause. Die könnten auch schnell rüberkommen. So, überhaupt kein Problem. Wie sollte man auch auf den Gedanken kommen, dass so etwas Schreckliches passieren kann? Ja, und dann sind sie zu diesem Faschingsball gegangen, sind circa 12:15 zurückgekommen und haben ihre 12-jährige Tochter blutüberströmt vor ihrem Kinderbett liegen sehen.
Das klingt jetzt eher nach einem grausamen Film, finde ich, und gar nicht nach Realität. Was muss man sich vorstellen? Wie geht es diesen Eltern in dem Moment?
Ich glaube, wir alle können uns nicht annähernd vorstellen, was in dem Moment abgeht im Kopf eines Elternteils. Das ist einfach nicht machbar. Das ist so unvorstellbar, das ist so unfassbar. Du kommst nach Hause, wie gesagt, hattest Spaß, hattest einen schönen Abend. Und dann hast du dieses Bild, das du vorfindest. Du denkst, du schaust nach deinen Kindern, die schlafen sicher schon, ist ja schon spät, wirst vielleicht noch die Decke ein bisschen hochziehen, weil sie sich freigestrampelt haben, solche Dinge, die Eltern dann halt machen. Und dann liegt dieses Mädchen komplett voller Blut auf dem Boden vor ihm, ihrem Bett. Im ersten Moment hat man ja überhaupt keine Ahnung, was passiert sein könnte. Das ist eine blanke Horrorvorstellung. Und ich selber bin Vater. Ich weigere mich auch immer, mir auch nur ansatzweise auszumalen, was man in diesem Moment denken würde. Ich habe erst vor ein paar Tagen wieder mit der Mutter Romana Gilk gesprochen. Vielleicht können wir an der Stelle kurz reinhören, wie sie diesen furchtbaren Moment schildert.
Also es ist einfach unglaublich, wenn ich heimkomme und ja, erwarte, dass meine Kinder im Bett liegen und ja, schlafen. Und ja, ich weiß bis heute nicht, wie ich auf die Idee kam, zu sagen, Vanessa hat Stichverletzungen, wir brauchen einen Notarzt. Mein Mann hat sofort einen Notarzt angerufen. Und ja, ich habe versucht, sie wieder zu beleben, weil man einfach, ja, es hat sehr lange gedauert, eigentlich bis in der Früh, also bestimmt 3 Stunden, bis ich begriffen habe, Vanessa ist tot. Für mich war sie nicht tot. Es war einfach so unglaublich. Es war eigentlich offensichtlich, aber es war gleichzeitig auch unglaublich, dass sie tot sein soll, ja.
Also dieses Unfassbare, was sie gerade schildert, die Frau Gilk, ne, dieses, dass sie es wirklich über Stunden erst gar nicht realisieren konnte.
Nach den ersten Wiederbelebungsversuchen saß sie dann auch im Wohnzimmer und hat mir berichtet, sie hat immer darauf gewartet, dass die Rettungssanitäter, Notärzte ihre Tochter jetzt wegbringen ins Krankenhaus, endlich zur Behandlung, um das Leben zu retten. Sie hat es einfach nicht begriffen. Sie stand natürlich komplett unter Schock. Das ist ja auch nachvollziehbar. Ich glaube, das schaltet der Verstand erstmal komplett aus. In den ersten Sekunden haben sie vielleicht noch funktioniert. Man gesehen hat, wir müssen irgendwas tun, so Automatismen eventuell. Aber dann sträubt sich offensichtlich auch das Unterbewusstsein, alles dagegen anzuerkennen, dass die eigene Tochter tot sein könnte.
Ja, dazu hat Frau Gilk dir dann auch nochmal was gesagt im Interview. Da hören wir jetzt auch nochmal rein.
Also es hat wirklich Stunden gedauert, bis ich realisiert habe, dass Vanessa jetzt eben nicht ins Krankenhaus gebracht wird, nicht gebracht worden ist, sondern offensichtlich tot ist, ja. Dann wollte ich unbedingt meine Tochter wieder haben und dann hat man mir gesagt, ja, leider ist die schon auf dem Weg in die Pathologie. Also da war ich ganz nahe dran am Ausflippen, weil mich da keiner gefragt hat. Mein Mann ist gefragt worden, aber mich hat keiner gefragt, ja, ob ich damit einverstanden bin. Und nur, weil die Polizisten ganz nachdrücklich versprochen haben, am Abend, das heißt am Abend des nächsten Tages, ist sie im Klinikum in Augsburg und da kann ich dann hin. Und das hat mich dann wieder ein bisschen beruhigt, beziehungsweise dann kam eben mein Sohn noch. Wie geht's dem? Wie kommt der klar? Habe ich mich wieder ein bisschen beruhigen lassen, dass Vanessa noch ein bisschen warten muss. Aber ich hatte schon das Gefühl, die Polizei nimmt mir mein totes Kind auch noch weg. Also es war schon heftig.
Das ist sehr bewegend, wenn man den Worten zuhört. Ja, wie geht's dir dabei, wenn du mit ihr sprichst? Du hast ja immer mal wieder Kontakt zu Frau Gilk.
Ja, über all die Jahre immer sehr oft gesprochen mit ihr. Und ehrlich gesagt, es ist auch immer wieder dasselbe bedrückende Gefühl. Das vergeht nicht einfach so. Was ich immer ganz, ganz besonders furchtbar finde, wenn die Eltern davon erzählen, wie sie versucht haben, Vanessa wiederzubeleben. Das können sie inzwischen tun, sie können davon berichten. Und sie sagen dann, ganz normale Reanimationsmaßnahmen, natürlich auch Mund-zu-Mund-Beatmung. Man versucht, Luft einzublasen dem leblosen Körper. Und wie sie dann schildern, dass die Luft aus den Stichverletzungen überall am Oberkörper ausströmt. Das ist so einer dieser Momente, wo man jedes Mal wieder in sich zusammensackt.
Du erwähnst die Stichverletzungen. Der Täter, Michael W., hat sie mit einem Messer niedergemetzelt, muss man ja schon fast sagen, oder?
Muss man leider so sagen. Er hatte ein Küchenmesser dabei, ein Messer mit 16 cm langer Klinge. Und er hat 21 Mal zugestochen, 21 Mal in den Oberkörper des kleinen Mädchens gestochen und hat dabei zwangsläufig natürlich auch lebenswichtige Organe verletzt.
Also es war nichts mehr zu machen?
Nein.
Hatte der Täter das Messer selbst dabei oder wo kam das Messer her?
Spannender Punkt. Er selbst behauptet, er habe das Messer aus der Küche der Familie Gilg genommen. Aber die Familie Gilg versichert seit vielen Jahren, sie habe nie so ein Messer gehabt. Er muss es selber mitgebracht haben und so steht es auch im Urteil.
Wie er selbst die Tat schildert, dann vor Gericht, da kommen wir später noch dazu. Jetzt würde ich mal gerne erfahren, was für ein Kind war Vanessa.
Sehr gerne, das fällt natürlich etwas leichter. Vanessa war 12 Jahre alt, wie gesagt. Sie ging zur Realschule. Man musste sich als extrem lebensfrohes, fröhliches Mädchen vorstellen. Sie ist wahnsinnig gerne im Kinderfasching aufgetreten, hat so Büttenreden gehalten. Die Kolla in Gersthofen ist eine große Faschingsgesellschaft, da war sie aktiv und hat es geliebt, in die Bütte zu steigen. Sie liebte auch Pferde und Reiten, also so ein richtig typisches, tolles Mädchen von 12 Jahren. Und das macht ja das Ganze so unfassbar, weil alles so komplett sinnlos erscheint. Es ist auch die Vorstellung, dass es auch jedes andere Kind hätte treffen können, weil der Täter tatsächlich zufällig dieses Haus ausgewählt hat.
Genau, darauf wollte ich auch noch kommen. Sie war ja wirklich ein reines Zufallsopfer, also, oder?
Ja, sie war ein reines Zufallsopfer. So ist es. Wäre der Täter ein paar Häuser weitergegangen und hätte dort, kommen wir später vielleicht noch drauf zurück, hätte dort Kinder gesehen, wäre es eventuell da passiert. Und man darf auch eines nicht vergessen, Vanessa hatte einen 2 Jahre jüngeren Bruder. Der schlief nebenan im Zimmer und man mag sich nicht vorstellen, wenn der Täter den auch gefunden hätte oder das mitbekommen hätte, was dann passiert wäre.
Kurz zusammengefasst an dieser Stelle, also es ist der Rosenmontag im Jahr 2002. Ein junger Mann, maskiert mit einer Totenkopfmaske, steigt in das Haus in Gersthofen ein. Die Eltern sind gerade auf einem Faschingsball und dann ersticht er die kleine Vanessa im Bett. Das ist wirklich ein unfassbares Verbrechen. Wie wurde Michael W. denn geschnappt? Wie kam man ihm auf die Schliche?
Die Kripo hat sofort eine Sonderkommission gegründet, natürlich. Selbstverständlich bei einem derart grausamen Verbrechen. Da haben über 30 Leute drin gearbeitet, haben sehr, 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 sehr intensiv an diesem Fall gearbeitet. Es gab über 100 Hinweise aus der Bevölkerung gleich. Aber zunächst war nicht so richtig die heiße Spur dabei. Man hat dann Speichelproben genommen im Bekannten- und Verwandtenkreis der Familie. Gab es auch immer eine Zeit lang den Verdacht, dass einfach jemand, der Zugang zu dem Haus hat, Zugang zur Familie hat, dahinter stecken könnte, warum auch immer. Und erst dann nach und nach, nach einigen Tagen, gab es erste Hinweise auf einen sogenannten Maskenmann, der mit einer Totenkopfmaske verkleidet, mit so einem schwarzen Umhang, offenbar in dieser Nacht unterwegs gewesen ist. Und Gäste eines Lokals namens Shampoos haben berichtet, dass der da vorbeigeschaut hat. So eine Kneipe ist das und da wurde auch kräftig gebechert an dem Abend. Hat sich da so ein bisschen auffällig benommen, wollte sich ein bisschen wichtig machen, ist da reingegangen und hat gesagt, huch, ich bin der Tod. Und das fanden die irgendwie ganz lustig, diese Zecher da. Und haben gesagt, ah, komm her, trink einen mit. So haben da sogar noch ein Foto gemacht mit ihm auch zusammen. Das wird später noch natürlich wichtig sein. Und ja, das alles hat dann dazu geführt, dass man nach 9 Tagen gesagt hat, wir müssen diesen Maskenmann finden. Der ist zumindest ein wichtiger Zeuge vielleicht in diesem Fall. Aber hinter den Kulissen, weiß ich, haben die Ermittler auch schon damit spekuliert, dass möglicherweise hinter dieser Maske auch der Täter gesteckt haben könnte. Und nach 10 Tagen hat dann die Polizei eine Verhaftung bekannt gegeben. Michael W. ist in seiner Förderschule festgenommen worden, hat dann auch relativ schnell ein Geständnis abgelegt, dass er das war, in dem schwarzen Umhang und mit der Maske. Die Verkleidung hatte er übrigens noch nicht mal entsorgt, die lag immer noch zu Hause bei ihm.
Kannst du diese Verkleidung mal beschreiben? Wie kann man sich diese Maske vorstellen?
Die meisten kennen, glaube ich, dieses berühmte Gemälde Der Schrei von Edvard Munch. Diese Maske ist dem nachempfunden. Bekannt ist sie dann nochmal geworden, auch durch die Horrorfilmreihe Scream. Das ist eben so eine Art zu Fratze verzerrtes Gesicht, mit leicht gebogen, so mit offenem Mund, die so aussieht, als ob sie schreien würde. Das Ganze noch mit so einem schwarzen Umhang hinterlegt, komplett eingehüllt war. Ja, und das war eigentlich schon die ganze Verkleidung. Und dann wahrscheinlich noch dieses Messer. Da hat sein Stiefvater beim Weggehen abends noch gescherzt, wo denn seine Sense sei, wenn er dann als tot verkleidet losziehe. Ein Tod braucht ja auch eine Sense. Ja, wie wir heute wissen, hatte er möglicherweise seine Sense dabei in Form eines langen Küchenmessers.
Das klingt echt sehr zynisch. Also, wie schildert er denn selbst diesen Abend, diesen Verlauf gegenüber den Ermittlern?
Er hat an diesem Abend sich verkleidet, hat sich das Zeug angezogen, ist dann zunächst mal auf ein Faschingsfest gegangen, wenn ich mich richtig erinnere, auch mit seiner Mutter und seinem Stiefvater. Dort war es lustig, man hat Bier getrunken, er ist Karussell gefahren, wurde später rekonstruiert. Und kurz nach 11 hat sich dann die Mutter verabschiedet mit ihrem Lebensgefährten, hat Michael W. noch 20 Euro dagelassen und gesagt, ja komm, bleib noch ein bisschen da, passt schon, bist ja 19, ist alles okay. Und dann kurz nach 11 Uhr hat er sich allein auf den Weg gemacht und ist dann in diesem Bistro Shampoos gelandet. Und ja, bis dahin war noch alles okay.
Und dann ging es weiter. Warum tickte er später so unfassbar aus?
Ja, das ist das, was so schwer zu greifen ist an diesem Fall. Nach diesem Besuch in der Kneipe ist Michael wieder losgezogen und wahrscheinlich wollte er sogar nach Hause. Er ist Richtung Bushaltestelle gelaufen. Aus dem Bus, der ankam, ist eine junge Studentin gestiegen und dann kam ihm der Einfall, Mensch, ich bin doch als tot verkleidet, jetzt erschrecke ich mal jemanden noch so richtig. Darauf habe ich jetzt noch Bock. Er ist dann dieser jungen Frau gefolgt in seiner Verkleidung und hatte vor, sie nochmals richtig zu erschrecken. Nur die Dame hat das mitbekommen, ist dann schnellen Schrittes offenbar Richtung nach Hause gegangen. Und als sie dann an einem Hauseingang angekommen ist, hat sich nochmal umgedreht und ihn angebrüllt, hey, was willst du, verschwinde, so lass mich in Ruhe. Und dann ist sie verschwunden in diesem Haus und Tür zu und das war's dann für ihn. Und er selbst hat im Nachhinein behauptet, dass dieser Vorfall ihn so wütend gemacht habe, dass das diese junge Frau nicht erschrocken ist, so wie er sich ausgemalt hatte, dass er in dem Moment dann irgendwie eine gewisse Zerstörungswut bekommen hat. Er hat später im Prozess gesagt, ich hatte so richtig Lust, etwas zu zerstören. Und ja, dann ist er leider nicht in den Bus gestiegen, sondern ist noch ein bisschen umhergestreunt.
Das ist ja Wahnsinn. Also diese Wut, weil er einen blöden, abweisenden Spruch in seinen Augen von einer Frau kassiert hat, diese Wut soll ihn zu dem Mord bewegt haben?
Er stellt es ein Stück weit so dar, dass das irgendwas in ihm ausgelöst hat, eben nochmal da zu bleiben und irgendwas noch zu machen. Ja, es ist natürlich tatsächlich normalen Menschen unvorstellbar, dass man aus so einem nichtigen Grund dann losmarschiert. Er selbst, und das ist der einzige Anhaltspunkt, den wir leider haben, sagt, er ist dann ein bisschen weitergegangen und dann habe ihn irgendwas in eine Seitenstraße gezogen, da ist er reinmarschiert und ist dann zu dem Haus der Familie Gilt gekommen, hat gesehen, dass noch Licht brennt, hat so ein bisschen ums Haus rumgeschaut und hat dann offenbar durch die Terrassentür gesehen, dass da zwei kleine Kinder vor dem Fernseher sitzen, ist dann auch reingegangen in das Grundstück und hat von der Terrasse aus die beiden beobachtet. Das war Vanessa und ihr kleiner Bruder. Die beiden saßen da, wie man sich so vorstellt, wenn die Eltern außer Haus sind, hatten Disney-Filme geguckt und dergleichen, haben sich eine blaue Limonade gemixt aus Zitronenlimo und so blauer Speisefarbe. Das haben sie geliebt, weil es so ein bisschen wie ein Zaubertrank ausgeschaut hat und saßen auf dem Sofa und hatten Spaß. Und diese Szenerie hat er sich ein Weilchen angeschaut.
Aber was, Holger, was muss bitte in einem Menschen vorgehen, dass man dann in das Haus reingeht mit diesen bösen Absichten?
Sehr schwer nachvollziehbar, in der Tat. Ich glaube, an der Stelle kommen die Horrorfilme ins Spiel, die Michael W. massenhaft konsumiert hat. So Filme wie Scream, den ich vorher schon erwähnt habe, aber auch Halloween, Michael Myers, dieser Horrorfigur. All solche Dinge hat er ganz oft gesehen, die beiden genannten Filme mehr als 50 Mal jeweils. Und so wie er es beschreibt, hatte er einfach Lust, jemanden so richtig zu erschrecken in seiner Maskerade. Er galt schon in der Schule so ein bisschen als Wichtigtuer, als Spaßvogel, der gerne mal so einen Streich gemacht hat, vielleicht auch um Aufmerksamkeit zu erregen. Und deswegen ist er dann herumgeschlichen und durch die Garage auch rein und hat gemerkt, dass innen eine Tür von der Garage aus ins Haus offen ist und ist reingegangen.
Waren da die Kinder schon im Bett oder saßen die noch vor dem Fernseher?
Die Kinder sind kurz zuvor zu Bett gegangen. Sie haben offensichtlich ein Geräusch gehört gehabt und haben gedacht, dass die Eltern nach Hause kommen. Die waren schon ein bisschen spät dann. Das war ja schon nach Mitternacht dann inzwischen. Sind ins Bett gegangen und in der Zeit muss Michael W. dann in dieses Haus eingedrungen sein und ist dann hochgeschlichen in das Zimmer des Mädchens. Ich möchte an der Stelle mal so ein bisschen zitieren, was er selbst im Prozess dann dazu gesagt hat. Ich tue es zwar ungern, einen verurteilten Mörder zu zitieren, aber es kann so ein bisschen vielleicht zeigen, wie er das Ganze gesehen hat. Ich bin etwa eine Minute stehen geblieben und schaute auf den Kopf des Mädchens. Dann hat sie einmal Hilf gerufen und da habe ich ihr mit der linken Hand den Mund zugehalten und im Stehen auf sie eingestochen. Als sie rief, hatte ich tierische Angst, dass die Eltern kommen und mich wegen Einbruchs anzeigen. Ich wusste ja nicht, dass sie nicht da waren. Irgendwann fiel das Mädchen mit der Bettdecke aus dem Bett. Auf dem Boden habe ich nicht weiter auf sie eingestochen, sondern nur noch das Messer an der Bettdecke abgewischt.
Das heißt, Vanessa erblickt ihren Mörder mit dieser schrecklichen Maske. Ich mag mir das gar nicht vorstellen, was da in diesem Kind in dem Moment vorgegangen ist. Sie erblickt ihn, sie ruft, er bekommt Angst, dass die Eltern kommen und ihn wegen Einbruchs anzeigen. Und deswegen sticht er 21 Mal auf dieses Kind ein. Also klingt schon sehr abenteuerlich.
Absolut. Das ist seine Variante eben des Ganzen. Man kann durch diesen Horrorfilm-Konsum natürlich auf ganz andere Ideen kommen. Nämlich, dass er vielleicht mal in so eine Rolle schlüpfen wollte, eines Hauptdarstellers aus so einem Film, wo er auch sehr viel rumgemetzelt wird, wo sehr viel Blut fließt und so weiter. Und die Verkleidung, die er getragen hat, die erinnert ja tatsächlich auch sehr, sehr stark an diese Filme. Also das gibt die Beweislage einfach nicht her. Das kann auch niemand im Nachhinein sagen und feststellen, dass er an jedem Abend tatsächlich losgezogen ist von Anfang an, um jemanden umzubringen. Aber ich glaube, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo er die Kinder da hat sitzen sehen, hat er sich gedacht, jetzt muss ich irgendwas machen. Und an dem Punkt, glaube ich, kamen einfach diese Horrorfilme ins Spiel, die in seinem Kopf vielleicht abgelaufen sind, die er sehr, sehr oft gesehen hat, die er gut fand, den er irgendwie fasziniert war. Und sowas senkt natürlich auch die Hemmschwelle ganz sicher, zu sagen, komm, ich gehe jetzt da mal rein. Vielleicht wollte er wirklich die Kinder zunächst mal nur erschrecken. Das mag ich ihm zunächst mal nicht absprechen. Aber das, was dann gefolgt hat, das dann gefolgt ist, ist natürlich absoluter Horror.
Aber da sind wir dann auch bei dem Punkt mit dem Messer, ob eine Tat quasi im Schilde geführt wurde von ihm oder nicht, weil man geht jetzt nicht einfach auf ein Fasching oder abends los und nimmt sich ein langes Küchenmesser mit.
Richtig. Und das ist auch ganz klar ein Indiz, dass das eben dagegen spricht, dass das alles so zufällig passiert ist, sondern daraus kann man natürlich auch ohne Schwierigkeiten ableiten, dass er schon vorhatte, mit dem Messer auch irgendwas zu tun. Na, ich stecke mir ja nicht so eine lange Klinge da in den Umhang hinein, wenn ich nicht vorhab, es vielleicht auch zu benutzen später.
Jetzt haben wir uns viel über diese Horrortat unterhalten. Holger, du hast viel erzählt, den schrecklichen Abend geschildert, der am Rosenmontag 2002 passiert ist in Gershofen. Es dauert ein Jahr, bis es dann zum Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts Augsburg kommt. Michael W. ist ja, wie gesagt, erst 19 Jahre alt. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von dem Prozess.
Ja, da war natürlich einiges los, wie man sich vorstellen kann. Die Bevölkerung war sehr, sehr aufgeheizt. Leute waren sehr sauer, dass wieder einmal in unserer Region sowas Schlimmes passieren musste. Man hat dann Michael W. hinter so eine Panzerglaswand gesetzt im Gerichtssaal zu seinem eigenen Schutz. Gab die Befürchtung, dass ihn jemand angreifen könnte und eine Art Selbstjustiz verüben. Galten auch sehr strenge Sicherheitsvorkehrungen natürlich. Alle Menschen wurden doppelt durchsucht, die da rein wollten. Der Gerichtssaal war auch voll bis zum letzten Platz und draußen vor der Tür gab es eine Demonstration eines Vereins Sicheres Leben aus Gersthofen. Der hat sich damals gegründet und hatte auch zu tun mit dem Fall Nathalie Astner aus Eppfach und setzt sich seither ein für ein sicheres Leben gegen Gewalt, für Opferschutz, all solche Dinge. Und da gab es eben Demonstrationen. Man hat schon mal vorsorglich darauf hingewiesen, dass der Angeklagte nicht mit einer milden Strafe davon kommen darf. Und all solche Dinge gab er dann auch im Anschluss noch politische Diskussionen an diesem Fall. Und natürlich nicht zu vergessen, Vanessas Eltern haben auch an jedem einzelnen Prozesstag teilgenommen.
Ui, das ist tapfer. Das ist wirklich tapfer. Wie lange hat denn der Prozess gedauert?
Er hat nur 4 Tage gedauert. Es gab nach dem Geständnis nicht mehr so viel zu klären. Es wurden dann noch Gutachter gehört. Aber im Prinzip war der Fall ja gelöst und klar. Michael W. hat gleich zu Beginn eben sein Geständnis abgelegt. Das war auch ein sehr, sehr unschöner Moment, weil er das wahnsinnig emotionslos alles erzählt hat. Hat man einfach förmlich spüren können, wie wenig Empathie in diesem jungen Mann vorherrscht. Es ist einfach nichts da gewesen. Er hat dann eben auch nochmal im Prozess gesagt, wie sauer er geworden ist nach diesem Vorfall mit der Studentin. Hat diesen Satz da gesagt, er habe Lust gehabt, etwas zu zerstören, hat dann zwar noch hinzugefügt, ja, er meint so in den Gartenzaun treten oder sowas, aber es war natürlich so ein Moment, wo alle die Luft angehalten haben und gedacht haben, aha, okay, irgendwas zerstören, notfalls auch ein Menschenleben, so, ja. Er ist auch bei seiner Darstellung geblieben mit dem Messer, er habe das aus der Küche geholt, und dass ihm erst die Serrungen durchgebrannt sind, als Vanessa wach geworden ist und ihn gesehen hat. Und er hat dann auch noch auf die Frage, was passiert wäre, wenn er im Zimmer des Bruders von Vanessa gelandet wäre, gesagt, auch wieder komplett emotionsfrei, boah, schätze, dann wäre das Gleiche passiert. Da waren null Gefühle, null Mitgefühl für Opfer, für Angehörige, gar nichts.
Du als langjähriger Gerichtsreporter hast ja schon viele Prozesse auch miterlebt, aber das sind bestimmt solche Momente, die einem auch fassungslos zurücklassen, oder?
Absolut. Grauenhaft, das ist schwer zu beschreiben. Man kriegt es auch nicht richtig in seinen Kopf, wie so ein junger Mann von 19 Jahren tatsächlich derart ja, kaltblütig von so einer Geschichte erzählen kann. Man versucht sich dann als Laienpsychologe ein bisschen zu erklären. Ja, es ist natürlich auch eine gewisse Form von Selbstschutz sicher dabei. Man mag das nicht an sich ranlassen, was man da Grausames getan hat. Aber trotzdem muss man ja erstmal diese Hürde überwinden in einem Gerichtsverfahren derart kühl und unempathisch sowas runterzuerzählen. Und das war schon übel, ja.
Gab es denn auch ein Gutachten über seine psychische Verfassung?
Gab es natürlich auch, ja. Man kann es kurz zusammenfassen, er galt als voll schuldfähig. Da gab es also gar nichts von einer psychischen Erkrankung oder so. All die Dinge, die ich schon genannt habe, diese Empathielosigkeit und so weiter, wurden da nochmal klargestellt. Und die hat auch der Gutachter festgestellt. Aber von einer Schuldunfähigkeit oder dergleichen war da keinerlei Spur. Man muss sich das so ein bisschen erklären aus der Kindheit von Michael W., das hören die meisten Menschen natürlich immer nicht gerne, so die schwierige Kindheit, die dann herangezogen wird, so als Entschuldigung, das möchte ich um Gottes Willen überhaupt gar nicht tun. Aber es erklärt so ein bisschen was. Der Michael W. kam ja ursprünglich aus Sachsen. Sein Vater ist früh bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Seine Mutter ist mit ihm dann sehr, sehr häufig umgezogen. Dann später natürlich auch immer wieder verbunden mit Schulwechseln gewesen. Und ihm hat ganz offensichtlich eine männliche Bezugsperson auch gefehlt, an der er sich irgendwie festhalten hätte können. Der Stiefvater, der dann später in Augsburg hier mit der Familie zusammengelebt hat, der konnte diese Rolle keinster Weise ausfüllen. In der Förderschule, in die er dann gegangen ist, später in Augsburg, da war er immer so ein bisschen der Klassenclown. Hat gemerkt, er buhlt da auch um Aufmerksamkeit mit dummen Streichen, mit so Plastik-Kothäufen, die er dann irgendjemand auf den Stuhl gelegt hat, so dumme Jungsstreiche, auch in einem Alter, wo man sagt, boah, da bist du jetzt eigentlich schon zu alt dafür. Aber das kann man natürlich alles im Nachhinein so ein bisschen deuten als Schrei nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung vielleicht auch ein Stück weit. Die hat ihm auch komplett gefehlt bisher im Leben. Und ja, das alles kann so ein bisschen erklären, warum er zu der Person geworden ist, die er dann denn war. Entschuldigen oder so kann das natürlich gar nichts.
Schrei nach Aufmerksamkeit, hast du gerade gesagt, da musste ich jetzt irgendwie, hatte ich jetzt unweigerlich das Bild von dieser Maske im Kopf, von dieser Scream-Maske, wo er eigentlich an dem Abend ja auch überall Aufmerksamkeit erregen wollte. Ne?
Ja.
Kommen wir mal zu den Eltern von Vanessa, zu den Gilks. Du hast gesagt, sie haben jeden Verhandlungstag auch verfolgt, waren im Gericht präsent. Wie waren denn ihre Gefühle gegenüber Michael W.? Da hattest du ja, glaube ich, auch mit der Frau Gilk gesprochen. Da hören wir auch mal in das Interview rein.
Also gegenüber dem Täter habe ich von Anfang an eigentlich Unverständnis empfunden. Wie kann jemand so, Entschuldigung, dumm sein, nicht nur unsere Tochter zu töten, sondern auch sein eigenes Leben damit zu ruinieren, ja? Und Kindermorde werden Gott sei Dank zum ganz großen Teil aufgeklärt. Also wenn ich ein Kind umbringe, sind die Chancen, dass ich anschließend irgendwo im Gefängnis lande, relativ hoch. Gott sei es gedankt, ja. Aber ich konnte nicht verstehen, wie kann ein Mensch so dumm sein und ein Kind umbringen einfach so, ja. Und ja, damit, also das Wissen, was da an Hintergrund dahinter steckt, hilft, dass man eben nicht nur Rachegedanken empfindet. Ich will jetzt nicht sagen, dass kein Hass oder keine Rache vorhanden war von Anfang an, ja. Aber es hilft mir nicht weiter und es war von Anfang an auch klar, das ist nicht die Ebene, auf die ich mich begeben möchte und werde. Und es ist einfach unchristlich. Ich meine, ich habe mich bewusst dafür entschieden, an meinem katholischen Glauben festzuhalten und es war eine sehr schwierige Entscheidung nach Vanessas Tod. Aber ich glaube, dass es hilfreich sein kann, dass es für mich hilfreich ist, daran festzuhalten.
Ja, nach so einem schrecklichen Verbrechen am eigenen Kind, ich glaube, da bleiben auch ganz viele Fragen offen für die Eltern. Auch da hat Frau Gilk uns was dazu erzählt.
Da hat man nur im Gerichtssaal die Möglichkeit, etwas zu erfahren. Ich würde mir wünschen, dass Opfer hier mehr Rechte hätten oder Angehörige von Opfern, dass ihre Wünsche und Fragen und Bedürfnisse eher berücksichtigt werden, dass die da auch einen Raum kriegen. Und ich finde auch, dass ein Täter, ein Gewalttäter sich mit den Folgen seiner Tat auseinandersetzen muss. Und da gehören die Fragen der Angehörigen der Opfer dazu.
Ja, Frau Gilk hat gerade erzählt, sie hätte dem Täter auch gerne Fragen gestellt, aber das ist ja nicht erlaubt sozusagen. Wie lautete letztendlich das Urteil? Wie wurde Michael W. verurteilt?
Er hat die höchstmögliche Jugendstrafe bekommen. Mehr war nach damaligem Recht nicht drin und das waren 10 Jahre Gefängnis, 10 Jahre Jugendstrafe. Der Vorsitzende Richter Martin Kramer hat in der Urteilsbegründung auch Kritik angedeutet an dieser Rechtslage. Er sagte, wir haben durchaus Verständnis für die Ängste und Sorgen, dass der Angeklagte bei einer vorzeitigen Entlassung wieder rückfällig werden könnte. Aber unser Urteil entspricht der Rechts- und Sachlage. Dort waren uns bestimmte Grenzen gesetzt. Dies zu ändern, so hat er sofort gefahren, sei Sache der Politik, zum Beispiel eben die Höchststrafe im Jugendrecht nach oben zu schrauben.
Ja, die Diskussionen ließen ja auch nicht lange auf sich warten nach dem Urteil.
Klar, das war auch absehbar, weil viele Menschen natürlich jetzt auch nicht diese Einblicke haben und sich erwartet haben, dass da jetzt eine lebenslange Haftstrafe rauskommt, die rein theoretisch ja auch irgendwie möglich wäre, wenn man sagt, er hat als Erwachsener gehandelt. Aber so ist einfach die Rechtslage nicht gewesen. Und wenn man das nicht weiß, dann klingt 10 Jahre dafür, dass einer kaltblütig ein Mädchen in seinem Bett niedergemetzelt hat, natürlich nach wahnsinnig wenig. Und selbstverständlich gingen dann sofort die Diskussionen los. Das geht doch so nicht. Und da kommt er dann nach 10 Jahren wieder raus und so weiter. Geändert wurde das tatsächlich erst im Jahr 2012 dann von der Politik. Man hat einen kleinen Eingriff da unternommen im Strafrecht. Für Heranwachsende kann man seither bei dem Vorwurf Mord auch 15 Jahre Jugendstrafe verhängen. Also das wurde so ein bisschen nach oben korrigiert. Der zeitliche Abstand ist ein bisschen groß, aber man muss natürlich schon einen gewissen Zusammenhang sehen. Solche Fälle sind ja immer wieder mal passiert und die stehen natürlich in einer Linie auch zum Fall Vanessa.
Ich glaube, würde man jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, die würden das Strafmaß wahrscheinlich noch mal weiter nach oben schrauben, ja, was man auch verstehen kann. Michael W. sitzt also 10 Jahre lang im Gefängnis für den Mord an der kleinen Vanessa. Aber als diese 10 Jahre vergangen sind, dann kommt es noch mal zu einem Prozess. Warum, Holger?
Michael W. hätte dann freikommen sollen nach diesen 10 Jahren, logischerweise. Aber die Staatsanwaltschaft Augsburg hat den inzwischen 29-Jährigen immer noch für gefährlich gehalten und wollte genau das verhindern. Sie haben sich da auch gestützt auf psychologische Begutachtungen. Und daraufhin hat die Staatsanwaltschaft eine nachträgliche Sicherungsverwahrung beantragt. Das wäre also ein Mittel, mit dem man Michael W. noch länger hinter Gittern hätte halten können. Nicht als Strafe dann sozusagen, die hat er abgesessen mit den 10 Jahren, sondern zum Schutz der Allgemeinheit, weil eben aus Sicht der Ankläger noch eine hohe Gefahr bestand für einen Rückfall oder dergleichen. Und über diesen Antrag musste ein Gericht entscheiden und deswegen kam es dann nochmal zu einem neuen Prozess.
Wie war das für die Eltern, wenn der Fall dann nochmal aufgewickelt wird? Stelle ich mir jetzt auch schwierig vor nach so langer Zeit.
Einfach war es sicher nicht. Der Vater Erich Gilk hat sich diesen Prozess auch weitgehend gespart. Er wollte nicht mehr in jedes Detail nochmal einsteigen. Er hat da relativ gut abschließen können mittlerweile. Die Mutter Romana Gilk hat auch an diesem Verfahren wieder jeden Tag teilgenommen, weil sie immer sehr begierig darauf war, Antworten zu erhalten und nochmal Einblicke in die Psyche des Täters zu erhalten. Und natürlich die eine große Frage, die sie umgetrieben hat, ist denn dieser Mann immer noch gefährlich? Und das war auch das, was sie immer umtreibt, weil sie sagt, wenn er noch gefährlich ist, dann muss er auf jeden Fall drin bleiben. Und wenn sie in diesem Prozess, so hat sie mir es immer erklärt, Erkenntnisse gewonnen hätte, nach denen Michael W. ein komplett anderer Mensch geworden wäre, dann hätte sie auch damit leben können, dass man ihn freilässt.
Aber er ist immer noch hinter Gittern. Bleibt er denn für immer im Gefängnis?
Er ist immer noch hinter Gittern, ja. Ich glaube nicht, dass er für immer im Gefängnis bleibt. Man muss eines sehen, er war damals 19 bei der Tat, also ein heranwachsender Mensch. Die Strafe hat er abgesessen, die 10 Jahre. Er ist jetzt mittlerweile seit fast 20 Jahren hinter Gittern. Und unser Rechtssystem ist ebenso aufgebaut, dass man beinahe jedem nochmal eine zweite Chance eröffnet. Eine Chance, in ein neues Leben zurückzukehren, in ein anderes Leben zurückzukehren. Und deswegen glaube ich nicht, dass Michael W. auf ewig hinter Gittern sitzen wird. Er hat ja dann diese nachträgliche Sicherungsverwahrung bekommen. hier in dem zweiten Prozess und kämpft seither mit dem bekannten Münchner Anwalt Adam Ahmed gegen diese Sicherungsverwahrung. Er möchte schon freikommen. Sie sind bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Bisher aber immer gescheitert, muss man auch ganz klar sagen. Bisher haben die Gerichte immer diese Entscheidung gehalten. Aber man muss natürlich auch eines wissen, bei dieser Sicherungsverwahrung muss zwangsläufig laut Gesetz alle 2 Jahre überprüft werden, ob sie noch zulässig ist. Das geschieht auch wieder mit Hilfe von Gutachtern. Und in diesem Rhythmus wird das auch überprüft und irgendwann wird der Tag kommen, in dem man Michael W. auf freien Fuß setzen muss. Da wird es rechtlich gar keine andere Möglichkeit mehr geben.
Und der Tag, vor dem die Eltern, vor dem die Mutter bestimmt Bammel hat, oder?
Natürlich, das fürchtet sie sich in jedem Fall davor. Sie war dann doch froh, dass er nochmal in Sicherungsverwahrung bleiben musste. Da wurde auch nochmal Zeit gewonnen, natürlich ein Stück weit, muss man sich so vorstellen. Vielleicht war sie auch noch nicht bereit dafür. Sie sagt selbst immer, ja, wenn wirklich nachgewiesen wird, dass er sich geändert hat, dass er an sich gearbeitet hat, dass vielleicht auch Therapien was gebracht haben, dann könnte sie damit leben. Sie sagt in diesem Zusammenhang immer, hat sie einen ganz interessanten Ansatz, wie ich finde. Denn die Systematik ist ja so, dass man eben durch Begutachtungen feststellen möchte, ob er noch gefährlich ist. Die Frau Gilg sagt, der Täter selbst müsse beweisen, dass er ungefährlich ist jetzt, dass kein Risiko mehr von ihm ausgeht, müsste praktisch die Beweislast umkehren, ja, weil er habe ja schon bewiesen, dass er gefährlich sein kann. Also finde ich keinen uninteressanten Ansatz in dem Zusammenhang.
Absolut, man fragt sich bloß, wie soll er es beweisen, indem man sagt, er ist nicht mehr gefährlich, er ist geläutert, er ist lieb und nett geworden.
Ja.
Schwierig.
Natürlich schwierig, rechtlich, ja.
Wie geht es denn der Familie Gilg heute, Holger?
Sehr unterschiedlich, muss man sagen. Vanessas Bruder geht es ganz gut, soweit ich das beurteilen kann. Er ist dann später Forstwirt geworden und hat sehr viel Spaß an dem Beruf. Den Namen seiner Schwester hat er sich auf die Wade tätowieren lassen, integriert in so ein größeres Tattoo als Erinnerung. Auch der Vater Erich Gilg hat meines Erachtens nach das Ganze relativ gut verarbeitet, soweit das eben möglich ist. Er lebt ja auch immer noch in dem Haus, in dem der Mord geschah, wie wir vorher schon besprochen hatten. Es scheint ihm nichts auszumachen. Er hat damit seinen Frieden gefunden und lebt sein Leben. Die Eltern sind seit Jahren getrennt. Sie waren zwar unmittelbar nach der Tat und auch beim Prozess noch sehr, sehr eng zusammengerückt und haben sich da gegenseitig viel Halt gegeben. Aber nach und nach ist klar geworden, dass Mutter und Vater das Geschehene in einem ganz, ganz unterschiedlichen Tempo und auch auf ganz verschiedene Weise aufarbeiten. Während er nach ein paar Wochen wieder zur Arbeit gegangen ist und gesagt hat, so jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder normales Fahrwasser kommen möglichst, ist die Mutter überhaupt nicht damit zurechtgekommen, hat jahrelang auch gelitten an Depressionen und ist über den Tod überhaupt nicht hinweggekommen. Sie hat dann auch immer in Diskussionen mit ihrem Mann gesagt, zeig mir doch bitte, wie du es schaffst, so damit umzugehen. Ich würde es auch gern können, aber ich schaff's einfach nicht. Es geht nicht. Und irgendwann ist an diesen, ja, wirklich komplett gegensätzlichen Zukunftsentwürfen auch die Ehe gescheitert.
Schlimm, ja. Die Mutter, die leidet eigentlich am meisten, kann man sagen, von der Familie.
Ja, das muss man wohl so festhalten tatsächlich. Ich bewundere den Lebensmut und die Kraft von Frau Gilg. Wie gesagt, ich habe schon sehr häufig mit ihr gesprochen. Sie ist ja wenige Jahre vor Vanessas Tod an Brustkrebs erkrankt, schwer, und hat den überstanden. Und sie hätte so wahnsinnig gerne ihre Tochter großgezogen, sie groß werden sehen. Und vielleicht kann man an der Stelle nochmal ganz kurz sie selber zu Wort kommen lassen.
Ja, wenn ich erfahre, dass jetzt eine Freundin von Vanessa einfach Mutter wird, die ein Baby bekommt, dann bin ich einfach traurig, dass meine Tochter keine Chance hat, ein Baby zu bekommen, dass ich nicht Oma von Vanessa werde. Das fehlt einfach im Leben. Das hätte ich erwartet, hätte ich mir gewünscht. Und wünsche ich mir heute mehr, wie ich es mir vielleicht wünschen würde, wenn sie da wäre, ja, weil es nicht mehr möglich ist. Und wir Menschen sind halt so, dass wir gerne was hätten, was nicht mehr möglich ist.
Sie spricht ja wahnsinnig reflektiert und sachlich inzwischen. Also das wirklich, finde ich, sehr bemerkenswert.
Das ist was, was mich jedes Mal wieder fast umhaut. Tatsächlich, man könnte ja jedes Verständnis der Welt aufbringen, wenn sie nach wie vor einfach noch in blankem Hass gegenüber dem Täter wäre und sagen, Wahnsinn, der gehört für immer weggesperrt und alles. Aber das tut sie nicht. Sie ist sehr, sehr reflektiert in ihren Äußerungen, hat sich auch viel mit der rechtlichen Thematik beschäftigt, hat auch mit Politikern da immer wieder geschrieben und sich da informiert. Also das ist wirklich bewundernswert. Sie macht es nicht. Sie nutzt jetzt eher sozusagen den Mord an ihrer Tochter, um dafür zu kämpfen, dass sich was ändert, dass eben solche Sachen nicht mehr vorkommen, dass Hinterbliebene eben von Mordopfern zum Beispiel Fragen stellen können in einem Prozess, dass sie mehr erfahren über den Strafvollzug des Täters, dass sie das Entlassdatum erfahren, dass das war am Anfang so, als eben nach diesen 10 Jahren Haft eine mögliche Entlassung im Raum stand und die Familie einfach keine Informationen drüber hatte, wann könnte es soweit sein und so. Sie hat dann immer zu mir gesagt, ich hab diese fürchterliche Vorstellung, dass der Typ eines Tages neben mir morgens beim Bäcker steht und ich wusste es vorher nicht. Und diese Vorstellung ist natürlich, ja, fürchterlich. Das will kein Mensch.
Da kann man nur hoffen, dass wenn der Täter eines Tages entlassen wird, das Weite sucht und nicht mehr sich hier in dieser Region aufhält. Kann man der Familie nur wünschen. Holger, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer und auch ich haben viele, viele Eindrücke gewonnen, viele interessante. Es ist natürlich ein sehr dramatischer Fall. Der Mörder der kleinen Vanessa sitzt immer noch hinter Gittern, wie wir wissen. Aber die Frage ist eben, wie lange noch? Ich danke dir, Holger. Herzlichen Dank auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Schreiben Sie uns auch gerne eine Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de, wenn Sie noch Fragen und Anregungen haben. Dankeschön. Tschüss.
Das war Hinter schwäbischen Gardinen. Euer Podcast für die spektakulärsten Kriminalfälle der Region. Redaktion und Planung: Ina Marx, Holger Sabinski-Wolf, Jörg Heinzle und Axel Hechelmann.